Total Sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
Seit Wochen spitzt sich die Migrationsdebatte in Deutschland zu. Im Wahlkampf in Ostdeutschland haben sich CDU und AfD gegenseitig mit immer strengeren Maßnahmen überboten. Die meisten davon wären wohl nicht vom Grundgesetz gedeckt gewesen, wie beispielsweise der Vorschlag von Friedrich Merz, Syrer und Afghanen generell nicht mehr ins Land zu lassen oder gar eine nationale Notlage auszurufen. Und der nächste Wahlkampf kommt bestimmt. Migration scheint für Politiker das Thema zu sein, an dem Deutschland am meisten krankt derzeit. Bei mir zu Gast ist heute Willi Drexler von der Caritas. Herzlich willkommen.
Dankeschön für die Einladung.
Sie sind Referent für Migration bei der Diözesan-Caritas.
Richtig.
Das heißt, Sie kennen sich so richtig gut in allen Facetten der Migration aus, vor allen Dingen bei den Menschen, die hier im Erzbistum leben.
Man kennt sich nie 100% aus. Ich mache die Sache jetzt zwar seit 38 Jahren Migration und auch schon, ich glaube, 27 Jahre sind es jetzt den Referenten, aber die Dynamik ist dermaßen immens, dass man nie alles abdecken kann. Vor allen Dingen auch, Sie sehen das in der Politik, ist eine Rasanz vorhanden, die sich natürlich auch in der Gesetzgebung auswirkt und in der Rechtsprechung. Wir haben da sicherlich Juristen, die wir zur Seite gestellt haben, aber es ist sehr komplex. Und jeder Tag bringt eigentlich was Neues, sowohl für die Mitarbeiter draußen, die in der Beratung sind, als auch für diejenigen, die versuchen, das irgendwie in Bahnen zu bringen und die Mitarbeiter zu versorgen. Also es gibt immer irgendwas, was man nicht weiß.
Aber ich fasse mal so zusammen, ich glaube, Sie wissen mehr als die meisten von uns. Deswegen frage ich einfach mal, ist es denn tatsächlich so, dass Migration das größte Problem ist, das Deutschland momentan hat?
Also die Politiker bezeichnen das so. Und es wird natürlich auch in den Medien entsprechend thematisiert, es wird aufgepusht auch zum Teil. Und es gäbe sicherlich ganz andere Probleme bei uns, das heißt soziale Probleme, aber Umweltprobleme, es gibt Energiewirtschaft, es gibt das Thema Arbeit. Aber nein, die Migration wird zum zentralen Problem gemacht. Aber man darf sicher sein, wenn es das Thema Migration nicht gäbe, es wären keine anderen Probleme gelöst. Im Gegenteil, hätten wir nicht Menschen mit Migrationsgeschichte hier, da würde alles zusammenbrechen. Gerade im sozialen Bereich, Altenheime, da sind 50, 60, 70% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer Migrationsgeschichte. Und auch die Geflüchteten sind es nicht. Denn der Großteil versucht wirklich möglichst schnell in den Arbeitsmarkt reinzukommen, auch wenn es dort Hindernisse gibt, ja. Aber es kommt niemand hierher, um sich dann hinzulegen und irgendwelche Leistungen zu bekommen. Es sind sicherlich Menschen dabei, die sind traumatisiert oder sie tun sich schwer mit der Anpassung. Aber es geht keiner irgendwo los, um zu sagen, in Deutschland ist es schön, da ist Paradies, da gehe ich hin und da ruhe ich mich aus.
Da sind auch viele Klischees hochgekocht und viele Vorurteile im Umlauf. Wie sind denn die Zahlen derzeit wirklich?
Also ich habe die aktuellen Zugangszahlen hier für das Ankunftszentrum in München mitgebracht. Das sind immer Durchschnittszahlen pro Tag. Ich nehme jetzt einfach mal ein paar Monate raus. 2023 im April waren es 41, in 2024 waren es plus 34. Im Mai 23 48 Personen, im Durchschnitt 24 waren es 36.
Das heißt, Sie nehmen jetzt immer die Monate vom Vorjahr und vergleichen es mit dem Monat von diesem Jahr, weil natürlich irgendwie im Sommer mehr kommen als im Winter oder so.
Ja, die letzten waren jetzt vom September. Der komplette September 23 waren 87 und der Stand gestern waren 39. Was natürlich schon etwas auffällig ist, die Ukrainer werden nicht weniger. Also das geht in eine andere Statistik rein, weil die Ukrainer ja nicht ins Asylverfahren müssen. Und es kommen momentan in München ungefähr 300 Ukrainer pro Woche an.
Wenn Sie jetzt so diese ganze Debatte momentan hören, wie geht's Ihnen damit?
Es zieht auch mich persönlich runter. Denn wenn man 38 Jahre jetzt sich mit dem Thema nicht nur beschäftigt hat, sondern das eigentlich das Herzblut reingesetzt hat, und wenn man sieht, wie die Debatte momentan läuft, ich zitiere da jetzt eine Aussage von Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung von letzter Woche, der Notstand, der jetzt immer propagiert wird, der Notstand besteht nicht aus der Zahl der Flüchtlinge, sondern in der Art und Weise, wie über die Flüchtlinge gesprochen wird. Es passiert eine Art Entmenschlichung. Man sieht nicht die persönlichen Schicksale, die Hoffnungen und vor allen Dingen, was passiert mit den Menschen, die wir dann irgendwo wieder auch versuchen abzuschieben oder die tatsächlich abgeschoben werden. Wir stellen da fest, wenn die Menschen alleine gelassen sind, mit ihren Problemen keinen Anschluss finden, das tut nicht gut, ja. Und da kann natürlich auch mal irgendwo sowas passieren, dass welche an Rattenfänger dann mal kommen, die halt völlig frustriert sind, weil sie anscheinend nicht landen können, sich keiner um sie kümmert, sie alleine gelassen sind mit ihren Traumatisierungen, mit ihren Hoffnungen und Sonstiges. Und deswegen ist natürlich wahnsinnig wichtig, dass es Anlaufstellen für die Menschen gibt, sei es professionelle, aber auch die Ehrenamtlichen sind wahnsinnig wichtig bei der Integration von den Menschen und die Perspektive. Und da muss man jetzt tatsächlich einmal die neue Entwicklung oder Richtung unserer bayerischen Staatsregierung mal positiv bewerten. Denn Söder hat ja gesagt, die sollen jetzt alle arbeiten.
Das haben Sie aber schon ganz schön lange gefordert eigentlich,
das
oder?
Das haben wir nicht nur seit Jahren, seit zig Jahren eigentlich gefordert. Weil bisher war immer die Position gerade von Konservativen, wenn die Menschen nur arbeiten dürfen, dann werden es sogenannte Pull-Faktoren, also dann würden noch mehr kommen, das wäre ein Magnet, wird die Menschen auch anziehen, deswegen müssen wir schauen, dass man da möglichst restriktiv das handhabt. Jetzt sind die Aussagen schlagartig anders geworden, was wir natürlich auch richtig finden, denn unser Arbeitsmarkt, unsere demografische Entwicklung, die braucht natürlich Arbeitskräfte. Und ich denke, es ist wichtig, dass man den Menschen eine Perspektive gibt und sie natürlich arbeiten lässt. Ja. Aber es bedarf natürlich schon einer gewissen Vorbereitung. Unser Arbeitsmarkt ist nicht ganz so einfach. Wir brauchen nicht nur Menschen, die wenig Qualifizierung haben, sondern wir brauchen natürlich auch welche, die weiterqualifiziert sind. Und man kann wirklich sagen, dass viele Geflüchtete vielleicht auch entsprechend in der Lage sind, sich zu qualifizieren.
Ich mag noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie von der Caritas haben ganz viele Einrichtungen, wo Migranten unterstützt werden. Sie sind in Flüchtlingsunterkünften, Sie haben Sprachkurse, ich weiß nicht, was Sie alles haben, also unglaublich viele Dienste, die den Menschen zugutekommen. Was hören Sie denn von Ihren Kolleginnen und Kollegen, die dort arbeiten? Wie ist denn da die Stimmung gerade?
Also ich komme teilweise inzwischen auch vor wie ein Seelsorger, denn unsere Leute draußen, die sind natürlich auch irgendwie runtergezogen. Vor allen Dingen, sie vertreten etwas, wo die Gesellschaft anscheinend dagegen zu sein scheint. Und das wirkt sich jetzt nicht auf die Motivation, aber auf die Stimmung sehr negativ aus. Man hat das Gefühl, man kämpft natürlich so wie bei Don Quixote gegen Windmühlen. Es kommt ständig irgendwo etwas, was negativ ist. Manche haben selber ihre entsprechenden Erfahrungen, werden angefeindet dafür, gibt es durchaus. Und natürlich die Verzweiflung von Geflüchteten, die jetzt einfach vielleicht Dublin-Fälle sind.
Das heißt, die zurückgeschickt,
die zurückgeschickt werden sollen in die Nachbarländer. Da herrscht Panik oft. Manche tauchen unter, aber diese Panik dann auch mit vielleicht mal mit Flehen nach Kirchenasyl, das landet bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und das geht an denen nicht spurlos vorüber. Ja. Und halt natürlich auch, unsere Mitarbeiter leben natürlich auch in der Gesellschaft. Und man ist unter einem Rechtfertigungsdruck, warum macht man das? Fördern wir das vielleicht nur, dass noch mehr kommen, dass wir ihnen das zu angenehm machen, den Geflüchteten. Also der Job ist momentan nicht einfach auf Rosen gebettet, war er noch nie. Aber momentan macht es das natürlich noch schwieriger mit dieser politischen und gesellschaftlichen Stimmung.
Aber man hört ja auch von allen Seiten, dass gerade die Einrichtungen für Geflüchtete komplett überfüllt sind. Wie ist das denn bei Ihren Einrichtungen? Sind da zu viele Menschen auf zu wenig Raum?
Ja, das ist tatsächlich das größte Problem, wo man natürlich jetzt gerade in den Ballungsräumen, natürlich auch in Oberbayern speziell, damit doch eine Herausforderung hat, so würde ich es jetzt mal bezeichnen. Wenn ich den Blick weiter schweifen lasse, wir haben allerdings in unserer Republik Gegenden, nicht nur in den neuen Bundesländern, da besonders, aber auch Ostbayern oder Nordbayern, da verfällt der Wohnraum. Aber hier natürlich im Großraum München, da ist er natürlich immer zu wenig. Und da haben die Kommunen natürlich ihre Schwierigkeiten, Unterkünfte zu finden. Oder die Menschen auch dann, wenn sie anerkannt sind, müssten die ja ausziehen, dass die normalen Wohnraum finden. Also das ist eigentlich für die Kommunen, denke ich, die größte Herausforderung. Denn die Regierung, je nachdem, oder die jeweilige Kommune, sprich Landkreis oder kreisfreie Stadt, die müssen sich natürlich darum kümmern, dass da eine Unterkunft zur Verfügung steht. Unter Umständen auch, wenn einer obdachlos ist, ist die Gemeinde zuständig. Und es gibt dazu auch noch den Familiennachzug. Und das fordert natürlich jetzt die Kommunen schon raus. Also das ist hier in der Gegend, sage ich jetzt mal, wenn ich das so bezeichnen darf, die größte Herausforderung.
Also das Problem ist der mangelnde Wohnraum.
Ja, muss man tatsächlich so sagen. Mhm. Das ist am schwierigsten.
Gibt es eigentlich eine offizielle Stellungnahme der Caritas zu dieser ganzen,
ja, es gibt,
wie soll ich sagen, zu dieser Debatte derzeit?
Ja, ja. Es gibt mehrere Stellungnahmen natürlich. Es gibt sowohl von der Caritas als auch von der Deutschen Bischofskonferenz. Und auch Kardinal Marx hat dort diesbezüglich was unterzeichnet. Und die Aussage von Kardinal Marx war so, ich will weiter in einem weltoffenen Deutschland leben. Also keine Grenzen verrammeln und so weiter. Und Bischof Hesse kann ich jetzt nicht mehr ganz auswendig zitieren, aber es war ganz ähnlich.
Wir Bischof sind, Hesse ist der?
Das ist der sogenannte Flüchtlingsbischof. Bischof, ja.
Genau. Aus Hamburg. Also es, die Bischöfe haben sich hier Aufgabengebiete aufgeteilt.
Genau. Und der ist der Zuständige für das Thema Geflüchtete. Und der sitzt in Hamburg. Und der hat natürlich auch gesagt, es geht ja überhaupt nicht, dass wir die Grenzen so zumachen. Und natürlich die Wortwahl. Die Wortwahl, dass wir die Flüchtlinge sozusagen fast kriminalisieren, das kann nicht sein, dass Einzelfälle dann dafür alle haftbar gemacht werden. Wir wissen um Einzelfälle, dass irgendwas passieren kann. Aber ich war gestern auch wo ein Kriminalist dabei war, der das analysiert hat. Und der hat gesagt, wenn man die Kriminalstatistik genau betrachtet, gibt es keine Abweichung eigentlich zu den Einheimischen. Man kann zwar sagen, es gibt höhere Zahlen, aber man muss immer die gleichen Gruppen vergleichen, also junge Männer mit jungen Männern vergleichen. Und dann stellt man nicht fest, dass Geflüchtete jetzt irgendwie auffälliger wären.
In der Tatsache hat sich dann auch in den letzten Jahrzehnten nichts geändert, weil das war ja immer schon so.
Dass man muss sogar sagen, dass generell die Kriminalität seit den Jahren 2000 ungefähr fast kontinuierlich runtergegangen ist. Natürlich viele Dinge, wo Geflüchtete auffallen, passieren in Unterkünften. Weil natürlich dort die Enge natürlich irgendwas provoziert. Natürlich da gibt es dann schon mal irgendwie, dass halt mal Körperverletzung oder sowas passiert. Also die Enge ist natürlich ein wahnsinniger Stressfaktor. Und was der Kriminalist natürlich auch noch deutlich gemacht hat, Menschen, die anders aussehen, stehen natürlich auch unter einem größeren Kontrolldruck. Das heißt, die Polizei kontrolliert natürlich Menschen, die jetzt, südländisch aussehen, vielleicht auch schwarz aussehen. Die kontrollieren die natürlich häufiger. Und man kann sagen, dass das mit Drogenkonsum, das ist kein Unterschied. Nur, dass die einen erwischt werden und der Mittelstand bei uns wird nicht erwischt, wenn er es macht. Ja.
Stimmt. Ja, gerade bei diesen, ich sag mal, nicht ganz so schweren kriminellen Delikten. Ja, ja. Also ich meine, Suchtmittel sind im Zweifelsfall eine Krankheit. Also da ist der Prozentzahl gleich, aber der Prozentanteil gleich, aber die Leute werden einfach häufiger kontrolliert.
Das Einzige, was auffällig ist, jetzt auch nicht auf Migranten oder Geflüchtete bezogen, dass das Thema Messer öfters ein Thema ist.
Messer,
ja. Mhm. Weil viele Jugendliche anscheinend denken, sie müssen aus dem Haus gehen, um notfalls sich verteidigen zu können. Und da muss man mehr Auge drauf werfen. Das war schon die Aussage von ihm, aber nicht jetzt auf bestimmte Gruppen bezogen, sondern generell auf Jugendliche bezogen. Gut, ein Messer, die kann man halt leichter mitnehmen. Da braucht man keinen Waffenschein dafür.
Das stimmt.
Und deswegen anscheinend ist das so. Und da sagt die Polizei tatsächlich, da müssen wir Auge drauf werfen. Okay. Aber generell.
Also auch bei deutschen Jugendlichen.
Ja.
Haben Sie von Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört, dass Migrantinnen und Migranten Angst haben, in Deutschland zu leben?
Ja, auf alle Fälle. Das höre ich ja auch von Personen, die ich persönlich kenne, die eine Migrationsgeschichte haben, dass es einfach ungut ist und sie ein ungutes Gefühl haben und auch viele natürlich Erfahrungen haben mit Rassismus. Also das nimmt deutlich zu. Und ich habe es von meinem Sohn auch gehört. Mein Sohn sieht ein bisschen anders aus, weil meine Frau aus Südamerika kommt. Der hat in Berlin ein Geschäft und so weiter. Und der sagt schon, dass da zum Teil gehen da üble Sachen ab und so weiter. Also Vorurteile und dann wirklich zum Teil auf der Straße und so. Manchmal recht subtil, manchmal direkt.
Und das hat zugenommen seit Jahren?
Ja, so genau kann ich es jetzt nicht terminieren, aber es ist auffällig, wie es abgeht. Da würde ich es mal bezeichnen wollen.
Jetzt ist die Zahl der Asylbewerber seit Jahren recht hoch. Also es gibt einfach einen Migrationsdruck aus verschiedenen Gründen, Klimawandel, Kriege. Jetzt ist es in Deutschland aber so, dass der einzige legale Weg nach Deutschland ist, oder für die meisten der einzige legale Weg, das Asylrecht ist.
Naja, ganz so stimmt es natürlich jetzt nicht. Es gibt schon noch andere Wege, aber die sind schwierig. Wir müssen immer feststellen, die Krisen werden nicht weniger. Und vor allen Dingen, es gibt ja Statistiken vom UNHCR, die ja registriert ja alle Geflüchteten, versucht es wenigstens zu machen. Und die Zahlen sind kontinuierlich am Steigen.
Aber ist denn der Großteil der Menschen, die nach Deutschland kommen, versucht es über das Asylrecht? Kann man das so sagen?
Nein, das stimmt gar nicht so.
Ah, okay.
Nein, stimmt gar nicht so. Es fällt bloß nicht auf. Der größte Teil kommt sicherlich aus den anderen europäischen Ländern. Aber die erscheinen natürlich in dieser Statistik nicht.
Aber wenn ich mal sage, Leute aus den Ländern des, wie sagt man immer, globalen Südens?
Es kommen auch sehr viele andere noch. Es gibt durchaus auch die Möglichkeit, als Arbeitskraft zu kommen. Mit Indien soll jetzt extra nochmal so ein entsprechendes Abkommen, ist schon geschlossen worden, glaube ich. Ja. Es kommen sehr viele, die studieren hier. Es gibt die Möglichkeit mit Familiennachzug, mit Heiratsmigration und so weiter. Also es gibt alles Mögliche. Es ist gar nicht so, dass die Geflüchteten es alleine sind irgendwo, ja. Aber natürlich für welche, die jetzt nicht als Fachkräfte kommen können aus dem Süden, die bleibt eigentlich nur das Thema Asyl. Aber man muss mal schauen, aus welchen Ländern kommen denn die. Die meisten kommen aus Syrien und aus Afghanistan. Wenn man nach Afrika schaut, Eritrea, Diktatur, Nigeria, da brennt es auch immer irgendwo. Auch in Mali, darum ist die Bundeswehr dort, wobei die kriegen in der Regel keinen Aufenthaltsstatus. Seltsamerweise haben wir relativ wenige aus dem Sudan bisher. Wahrscheinlich kommen die nicht weg, weil dort ist ja
die
Katastrophe.
Die gehen in die Nachbarländer.
Ja, das sowieso. Genau. Das ist grundsätzlich immer so, dass die Nachbarländer natürlich als erstes angestrebt werden. Und man braucht ja auch die finanziellen Mittel überhaupt, um weiter zu wandern. Mhm. Und aus diesem Grund ist ja so, dass die Anerkennungsquote immer über 50%, meistens sogar noch höher liegt. Ja. Was anders ist natürlich, wenn es kriegerische Auseinandersetzungen gibt, da gibt es den sogenannten subsidiären Schutz, der jetzt auch schon wieder in der politischen Diskussion steht, ob man den überhaupt noch braucht.
Das ist, wenn man nicht abgeschoben werden darf? Oder ist es das?
Ja, es ist sehr komplex. Es gibt ungefähr 30 verschiedene Gründe, warum man einen Aufenthalt bekommen kann. Aha. Aber subsidiären Schutz bekommen normal diejenigen, wo es eine Gefährdungslage gibt, aber die noch nicht individuell betroffen waren. So ungefähr kann man es ausdrücken. Und es ist vor allen Dingen dann da vorhanden, wenn es Krieg oder Bürgerkrieg gibt. Die sagen, okay, es ist so gefährlich, ich gehe dort weg, ich kann mich nicht mehr halten. Vielleicht da, weil es für sie kein Einkommen mehr gibt, nichts mehr zum Essen gibt, alles Mögliche. Oder weil ständig die Bomben fallen. Der Klassiker wäre jetzt sicherlich, wenn jemand aus dem Westjordanland kommt, der mag kein politischer Aktivist gewesen sein oder aus dem Gaza, aber der würde trotzdem zumindest einen subsidiären Schutz bekommen, weil es keine sichere Gegend gibt dort. Und so ist Afghanistan und Syrien eigentlich die vergangenen Jahre bewertet worden.
Aber ist es tatsächlich so, dass es Menschen gibt, die müssen fliehen? Es gibt Menschen, die fliehen, weil sie keine Perspektive daheim haben. Und Deutschland steht da und ist ein Land, das bei Zuwanderern sehr begehrt ist. Ist denn dann diese Methode die richtige? Oder wäre es sinnvoller, so ein Zuwanderungsgesetz zu machen, wie die Politik das jetzt auch versucht, indem sie Fachkräfte anwirbt? Oder ist es vielleicht gescheiter zu sagen, wir nehmen einfach jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Menschen auf, die also zu uns kommen wollen, also nicht politisch verfolgt sind, sondern die einfach eine Perspektive suchen und wir bilden die selber aus.
Also wir werden jetzt mit den Möglichkeiten, als Fachkräfte zu kommen, wahrscheinlich Geflüchtete kaum stoppen können, weil da ist der Druck wegzugehen zu groß. Wir von der Caritas versuchen jetzt einfach eine Rechtsvorschrift jetzt noch ein bisschen mehr in den Fokus zu bringen. Es gibt den Paragraph 16a im Aufenthaltsgesetz. Den halten wir für sehr wichtig, aber er wird viel zu wenig bisher in die Praxis umgesetzt. Nach diesem Paragraphen kann man nach Deutschland kommen zum Zwecke der Ausbildung. Und das halten wir für zweckmäßiger und für moralisch mehr vertretbar und auch eine Perspektive für diese Länder. Nur das Dilemma ist, dass es für die Hauptabgabeländer, so ist das Fachwort, wo die meisten herkommen, ja, natürlich da wenig Möglichkeiten gibt, da reinzukommen, weil der Lebensunterhalt muss natürlich gesichert sein. Man braucht eine Unterkunft und man braucht einen Betrieb, der einen ausbildet, aber da müssen wir einfach Strukturen aufbauen, dass diese Menschen diese Möglichkeit haben. Und ich habe jetzt persönlich sogar so einen Vorentwurf gemacht, der ist jetzt noch nicht umgesetzt, das ist ein internes Papier, dass wir das mehr fokussieren. Einfach um Menschen eine Perspektive aufzuzeigen, nicht auf die gefährliche Route übers Mittelmeer oder sonst wo zu gehen. Und der Vorteil ist natürlich auch noch der, wenn ich die Ausbildung hier mache, dann bin ich sofort irgendwo in dem Arbeitsmarkt dann drin und muss nicht lange Anpassungen machen. Also wenn ich als Fachkraft komme aus einem anderen Land, das ist nämlich gar nicht einfach. Man stelle sich nur vor, innerhalb der EU, ein bulgarischer Elektriker, der ist mit den Vorschriften hier natürlich überhaupt noch nicht vertraut, muss angepasst werden, muss die Sprache lernen unter Umständen. Und bei dieser Möglichkeit natürlich sollte man zuerst natürlich einen gewissen Sprachtest, also Spracherwerb, Sprachtest und vielleicht auch sonst die Eignung noch vorschieben, oder vorschalten.
Das heißt, bevor die Menschen kommen, die müssen im Heimatland schon Deutsch lernen, einen sicheren
Weg natürlich geben, eine Unterkunft und so weiter, und dass die natürlich einen Betrieb haben, der sie ausbildet. Das wäre eigentlich das Richtige, denn auch das mit der Fachkräfteanwerbung bedeutet gleichzeitig auf der anderen Seite eine Fachkräfteabwerbung. Und ja, die Leute fehlen dort zum Teil. Und mir hat ein polnischer Caritas-Direktor letztes Jahr mal gesagt, der hieß auch zufällig Drexler, gleicher Name.
Ja, witzig.
Ja, er war witzig, ja. Und der hat gesagt, wie viele kaputte Familien er hat, weil die Polen natürlich nach England, nach Frankreich, nach Deutschland gehen, um dort zu arbeiten. Entweder gehen die Beziehungen auseinander oder die Kinder bleiben bei den Großeltern zurück. Es werden Familien sind sehr stark belastet und gehen kaputt durch diese Arbeitsmigration. Ja. Wenn ich jetzt aber junge Leute hole mit einer Ausbildung, die haben vielleicht noch keine Familie gegründet, die können die dann hinterher auch herholen und so weiter, wenn es vom eigenen Land sein soll. Aber die Familien werden nicht so zerrissen. Und aus dem Grund halten wir das auch wegen der Abwerbung, weil das sind dann Menschen, die eigentlich nicht abgeworben sind, sondern wir investieren in die Ausbildung und ziehen nicht irgendwo anders welche ab, die dort ausgebildet wurden. Das wäre der moralisch bessere Weg und die Leute werden auch leichter integrierbar hier dann.
Und sie haben gleich eine Ausbildung, wie sie sein muss. Also wenn
genau.
Der Elektriker ist ja relativ naheliegend.
Mit den,
also Bauvorschriften,
mit
fallen da viele Sachen ein.
Anforderungen gleich Stück für Stück vertraut.
Haben diese duale Ausbildungssystem mit der Berufsschule, wo gleich die DIN-Norm.
Und man muss natürlich schauen, dass die Leute sich vorher reinhängen, um vielleicht die Sprache zu erlernen. Aber dazu muss es auch die Möglichkeit zuerst mal geben. Und das müssen wir eigentlich aufbauen.
Aber im Prinzip fänden Sie dann, dass die Sprache schon im Herkunftsland gelernt werden muss.
Wie macht man das? Naja, es gibt ja Leute, die können das. Aber da gibt es natürlich Strukturen, sprich zum Beispiel Goethe-Institut und so weiter.
Okay.
Aber das muss man sich auch leisten können. Da braucht man natürlich einen Weg, dass sich das auch welche, die das Geld nicht haben, trotzdem irgendwie reinkommen. Mhm. Das heißt mit einem Aufnahmetest oder so. Und dass man das natürlich in Form, wir zahlen Entwicklungshilfe, da muss man halt da mal investieren. Schadet ja nichts im Prinzip. Ist ja letztlich eine Win-Win-Situation. Ich glaube, das hat sogar unsere jetzige Außenministerin hat für diese Gesetzesgrundlage gesorgt. Die ist relativ neu. Aber wie gesagt, in der Umsetzung ist es äußerst schwierig. Man holt meistens welche, also Auszubildende aus Ländern, die weniger kompliziert sind, jetzt wie meinetwegen Mali oder Afghanistan oder so. Aber gerade dort müsste man ja was machen, um den Abwanderungsdruck irgendwie runterzubringen. Aber Baerbock hat ja gesagt, wir müssen was tun, um die Leute abzuhalten, sich auf die gefährlichen Fluchtrouten zu begeben. Na,
also die gefährliche Fluchtroute wäre mit diesem System umgangen.
Und wir brauchen halt natürlich einfach auch Zuwanderung aufgrund unserer demografischen Entwicklung. In keiner Branche finden sich mehr entsprechende Arbeitskräfte. Und wenn wir natürlich jetzt Menschen mit also generell Migration dermaßen negativ belegen, wird es auch tatsächlich die qualifizierten Fachkräfte abhalten, davon wirklich nach Deutschland zu kommen. Also gerade in den neuen Bundesländern, wo jetzt das wirklich so abging, da überlegen sich alle dreimal, ob sie dorthin gehen sollen. Also da habe ich selber persönliche Rückmeldungen bekommen. Da gehe ich nicht hin, das ist mir viel zu gefährlich und da will mich keiner und was kann mir und meiner Familie dort passieren. Ja? Also das ist wirklich kontraproduktiv und auch die großen Firmen sagen, das spricht sich rum. Und ich darf da einmal nur mit den Ober-Siemens-Manager zitieren, den Joe Kaeser, der gesagt hat, wo verkaufen wir denn unsere Produkte hin? Und er hat das Beispiel genommen mit riesengroßen Turbinen. Und da werden, glaube ich, im Jahr so an die 10 Stück hergestellt, auch noch in dem Wahlkreis von Kupala.
Oh.
Das war ganz interessant. Und er sagte, er hat ihn raten lassen, wie viele davon in Deutschland bleiben von diesen 10 oder 12 Turbinen. Und der Kupala hat gesagt, 4, 5, 6 oder so. Er hat gesagt, nein, 2 oder 3 bleiben hier. Und die anderen verkaufen wir dorthin, wo sie sagen, da kommen die ganzen Messermänner und Kopftuchmädchen her. Und sie glauben nicht, also ich zitiere jetzt den Joe Kaeser, sie glauben nicht, welche Probleme unsere Leute haben, die das dort verkaufen wollen, wenn wir mit diesen Aussagen, die wirklich die Runde machen, fast global, wenn wir mit diesen Aussagen konfrontiert sind.
Das heißt, die Debatte schadet der Wirtschaft auf lange Sicht.
Das schadet der Wirtschaft, schadet den Arbeitskräften, schadet der Gesellschaft, schadet der Integration und schadet auch den Menschen, die eine Migrationsgeschichte haben, egal wie lange die hier sind.
Aber eben auch den Menschen, die keine Migrationsgeschichte haben, schadet es indirekt.
Ja, indirekt auch, ja.
Was macht denn diese Debatte mit unserem Land?
Ich meine, es macht mit uns allen etwas, aber die Stimmung schaukelt sich natürlich hoch. Wenn jetzt Spitzenpolitiker dann sowas sagen, wie die Grenzen dicht machen und so weiter oder keine Syrer oder Afghanen mehr reinlassen, denken natürlich viele, wir setzen das jetzt um und so weiter und gehen auf diese Menschen los. Nicht nur Diskriminierung machen, gibt es ja wirklich tatsächlich auch körperliche Angriffe. Ich war vor 3 Wochen in Berlin bei unserem Sohn und ich war dann in der Gedenkstätte für den deutschen Widerstand. Und wenn man dann Vergleiche zieht, wie sich das damals hochgeschaukelt hat und was jetzt wieder passiert, dann wird mir persönlich Angst und Bange.
Da sind Mechanismen, die sich wiederholen?
Ja, durchaus, ja. Indem, dass man Menschen einfach runtersetzt, sie entmenschlicht, sie als Feinde deklariert und definiert, das hat Folgen.
Wenn Sie jetzt irgendwie etwas den Politikern sagen könnten, was würden Sie denen raten?
Also, wir haben eine Demokratie, da darf man und muss man debattieren. Aber es kommt in starkem Maße natürlich auf eine wertschätzende, sachliche Diskussion an. Und nicht nur, um Emotionen irgendwo abzugreifen in Form von Wählerstimmen, sondern wir müssen sachlich schauen. Und wir dürfen auch nicht falsche Sachen erzählen, wie es jetzt in der Politik gemacht wird. Wir haben internationale Verträge und da können wir nicht einfach aussteigen. Und diese internationalen Verträge haben auch einen Flüchtlingsschutz geregelt. Und wir haben ein Grundgesetz, wir haben eine Geschichte. Das dürfen wir nicht vergessen und das wird jetzt inzwischen völlig ausgeblendet. Das Thema oder der Begriff könnte sein, eine gewaltfreie Kommunikation. Und wenn ich Menschen diskreditiere, dann ist das gewaltfrei sofort vorbei. Und inzwischen die Menschen, die Geflüchteten und auch Menschen mit Migrationsgeschichte werden sehr häufig diskreditiert.
Was hat der Kardinal so schön gesagt? Wir wollen in einem
offenen Land leben. Ein offenen Land, wo wir die Menschen schätzen, egal wo sie herkommen. Denn wie heißt es so schön in der Kirche, da gibt es auch keine Ausländer.
Stimmt, das ist eine weltumspannende Organisation. Ja, ja. In diesem Sinne, ich sage herzlichen Dank, dass Sie uns so ein paar Zahlen einfach mal eingeordnet haben. Vielleicht konnten wir dazu beitragen, die Diskussion ein bisschen zu versachlichen.
Ja, vielen Dank für die Einladung und auch an die Zuhörer, die uns jetzt vielleicht hören oder hören werden.
Und ich verabschiede mich für diesmal. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ihre Brigitte Strauß.
Ja. Total sozial. Immer freitags ab 19 Uhr im MKR und jederzeit online unter münchnerkirchenradio.de oder überall, wo es Podcasts gibt.